Gut, wir fahren weiter auf dieser Reise durch das Alte Testament. Das letzte Mal, vor zwei Wochen, sind wir beim Serubabel angelangt. Unter dem Serubabel haben die Juden endlich zurück aus ihrer Gefangenschaft, zurück in ihr Land. Und ich habe es lange gar nicht realisiert, dass es ja drei Phasen von der Rückkehr waren, nicht nur zwei. Nämlich, zuerst der Serubabel ist zurückgekehrt, 538 vor Christus, dann 80 Jahre später die zweite Rückkehr unter dem Esra und dann nochmal 13 Jahre später die dritte Rückkehr unter dem Nehemia. Und wir sind beim Esra in der Mitte angelangt und der Bericht vom Tempelbau vom letzten Mal unter dem Serubabel hat ja aufgehört im Esra 6. Dort ist der Tempel gestanden, der zweite Tempel 516 vor Christus und alles, hat man gemeint, ist wunderbar. Und dann fängt Kapitel 7 an vom Esra mit der Rückkehr unter dem Esra. Und zwischen Kapitel 6, Ende Kapitel 6 und Anfang Kapitel 7 liegen also 58 Jahre. Wenn man es so liest, hat man das Gefühl, es geht einfach gerade weiter. Aber es sind 58 Jahre zwischen ihnen. Und in diesen 58 Jahren liegen unter anderem auch die Ereignisse, die uns im Buch Esther überliefert worden sind. Esther, die den Xerxes geheiratet hat, die Königin geworden ist. Das Buch Esther fängt dann im dritten Jahr von dem Xerxes an. Und der Xerxes, ich könnte zwei, drei Worte zu dem König noch sagen, er war einer, der einen Eroberungsdrang hatte nach Westen. Er hat zum Beispiel Ägypten unterworfen, zum wiederholten Mal, es ist vorher schon unterworfen worden, und hat dort einen wichtigen Fehler gemacht, einen entscheidenden Fehler. Er hat nämlich die ägyptische Religion unterdrückt. Und durch das haben die Priester und somit auch das Volk sind immer aufrührerisch gewesen gegenüber den Perser. Und es war immer ein Problem gewesen. Das hat er gescheiter nicht gemacht. Er hat sich gescheiter gewähren lassen. Und, das war ein Fehler, den er gemacht hat. Und der Xerxes hat dann Griechenland erobern und hat dort schon recht Erfolg erzielt gehabt, mit dem Erobern von diesem Volk. Aber dann haben die Griechen ihn zurückschlagen und wieder vertreiben. Sein Sohn ist dann an die Macht gekommen, der Artaxerxes. Artaxerxes oder auch Artahasta genannt. In der einen Übersetzung heisst es auch so. Und er ist 465 vor Christus ist er dann auf den Thron gekommen und sieben Jahre später, also im siebten Jahr von dem Artaxerxes, konnte Esra auf Jerusalem zurückkehren mit einigen Leuten. Also Esra ist 58 Jahre nach Fertigstellung vom zweiten Tempel ist er zurückgereist oder man kann auch sagen 80 Jahre nach der Ankunft vom Serubabel. Also so eine lange Zeitspanne ist das gewesen. Und der Esra war ganz ein entscheidender Mann, gewesen, ein Blick auf das Zusammenführen der AT-Schriften, die Schriftrollen. Und er ist abgestammt vom Aaron, das heisst vom Bruder von Mose, das heisst, er war ein Priester gewesen, und ein Schriftgelehrter. Also er war enorm ein guter, begabter Bibellehrer gewesen. Und man merkt auch aus seinem Leben heraus, dass er das Volk weiterbringen konnte, weil er einerseits enorm begabt war im Wort, und andererseits auch durch sein Vorbild. Ihm war es wirklich ein Anliegen, das auch zu leben und umzusetzen, was Gott ihnen gesagt hat. Und der Esra ist also ausgezogen aus Persien, beziehungsweise sie sind eigentlich da gewesen, wo Babylon, das ist ja Babylon und Persien ist auch von denen her gewesen, aber es ist ja alles erobert worden von den Persern, aber sie sind von da aus, die Südroute sind sie gegangen, oder der Serubabel, letztes Mal haben wir gesehen, ist da oben durchgegangen. Und er ist da, und auch der Nehemia ist dann unten dran gegangen. Und er ist also mit der Anzahl Juden, Priester, Leviten, Sänger, Torhüter und Tempelsklaven ist er auf Jerusalem gezogen. Und er ist auch offiziell vom Perserkönig Artaxerxes beauftragt worden. Das ist noch interessant, oder? Er hat nicht irgendwie, wie jetzt der Nehemia, oder? Wo zuerst gelitten hat und dann irgendein Anliegen geäußert hat, sondern es war stetig, dass der Esra, dass der beauftragt worden ist vom Artaxerxes. Und ich möchte das gerne mal lesen. Der Auftrag findet ihr im Esra 7, Vers 14 bis 18. Gut, ich lese das mal da. Der König und sein Rat der sieben senden dich, also Esra, festzustellen, wie es in Juda und Jerusalem um das Gesetz deines Gottes steht, das sich in deiner Hand befindet. Also er hat scheinbar eine Abschrift gehabt vom Gesetz. Außerdem sollst du Silber und Gold überbringen, das der König und seine Ratgeber dem Gott Israels, der in Jerusalem wohnt, schenken möchten. Das gilt auch für alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz Babel erhältst, zusätzlich zu den freiwilligen Gaben, die das Volk und die Priester für das Haus ihres Gottes in Jerusalem geben. Dieses Geld sollst du für den Kauf von Stieren, Widdern, Lämmern und für die Speise- und Trankopfer verwenden, die du auf dem Altar des Hauses eures Gottes in Jerusalem darbringen sollst. Das Silber und das Gold, das übrig bleibt, dürfen du und deine Brüder verwenden, wie es nach eurem Ermessen, dem Willen eures Gottes entspricht. Das ist der Auftrag, wo ein heidnischer König den Israeliten gegeben hat. Das ist eigentlich noch erstaunlich. Und ich denke, man kann das auch ein bisschen davon ableiten, dass es ihm wichtig war, dem Xerxes ist es wichtig war, Juden für sich zu gewinnen. Dass dort ein stabiles Volk ist, auch dem Teil zwischen dem Norden von Assyrien und Ägypten. Das ist ja genauso der Landteil, wo dort Israel zwischen ist. Und er hat ja die Erfahrung gemacht von seinem Vater, hat er mitbekommen, der die Ägypter unterdrückt hat, die Religion unterdrückt hat und durch das sind die ständig rebellisch geblieben. Und er hat gefunden, er will es besser machen, er will es schleuer machen und so dann auch dazu führen, dass Israel eigentlich ein treuer Vasal ist eigentlich von ihm. Und es war eigentlich noch grosszügig, auch, dass sie sogar können, was nicht gelangt hat an Finanzen, heisst ja, dass sie aus den königlichen Einkünften sie können anfordern. Aber es ist noch weiter gegangen, wir lesen nämlich auch noch in diesem Abschnitt, dass alle Priester, und Leviten und Tempelsklaven und Sänger und Torhüter, die sind befreit von allen Abgaben. Die haben keine Steuern müssen zahlen, offiziell. Müssen wir mal den Bundesrat anfragen, ob das in der Schweiz möglich wäre. Wäre ich noch schlau. Und dazu hat Esra Vollmacht bekommen, dass er Richter und Rechtspfleger einsetzen konnte. Westlich vom Euphrat. Wobei, also über die Juden nur. Über die Juden das können einsetzen. Und wir haben sicher vor allem an das Gebiet denken vom eigenen Land. Aber gleich, der Esra hat eine mega Vollmacht mitbekommen, zum Wirken und zum Recht einsetzen, Gesetze einsetzen. Der Esra hat dann Vorbereitungen getroffen für den Zug-Retour auf Israel und hat dann die Sippenhäupter von Israel versammelt, also die wollen zurückkommen. Am Fluss Ahava hat er eine Gruppe von 1700 Männern zusammengestellt, plus Frauen und Kinder. Und es ist eigentlich nicht so eine grosse Gruppe, 1700 Leute. Wir haben ja schon vor zwei Wochen gesehen, unter dem Serebabel sind 50'000 zurück. Es war auch nicht so verrückt viel gewesen für das, was das ganze Volk wahrscheinlich etwa war. Aber es waren noch weniger gewesen. Und dann, als sie dort versammelt sind, hat der Esra gemerkt, dass sie gar keine Leviten dabei gewesen sind. Und da hat er einige Leviten und auch Tempelsklaven aus Kasifia holen lassen. Er hat das so organisieren, dass es nicht noch ein paar hätte, die mitkämpften. Und dann sind sie eigentlich parat gewesen, aber dann haben sie zuerst noch das Fasten ausgerufen. Das Fasten und sie haben gebetet und Gott um eine sichere Reise gebetet. Und der Grund war ein bisschen der gewesen, weil das heisst, Esra hat sich geschämt, den König um einen Begleitschutz von Soldaten zu beten. Wenn er doch schon im Namen von Gott zurückgeht, hat er irgendwie gefunden, das kann ich jetzt nicht machen, oder? Sonst bin ich kleingläubig. Und wenn es gefährlich gewesen, dort mal mit so viel Gold und Schätzen an den Herzreisen. Und dann haben sie das gemacht und es ist dann so gewesen, dass sie im siebten Jahr von dem Xerxes, im ersten Monat, sind sie aufgebrochen. Es war das Jahr 458 gewesen. Und die Reise ist 4 Monate gegangen. Und das heisst, sie haben problemlose Reise gehabt. Es ist alles gut gegangen und in Zwischenfällen. Und sie sind dann in Jerusalem angekommen und haben das erste Mal 3 Tage rasch gemacht. Eben, es ist alles protokolliert, oder? Wirklich zum Teil ein Detail. Sie haben sich zuerst erholt von dieser strengen Reise. Und dann, am 4. Tag, haben sie alles Gold, Silber und Tempelgerät haben sie fein säuberlich abgeliefert. Und das heisst auch, sie haben es abgewogen vor der Abreise und sie haben es abgewogen, wo sie angekommen sind, um zu zeigen, dass es wirklich genau gleich viel ist. Also nicht einer etwas in den eigenen Sack nimmt. Also wir sehen, sie haben eine Buchhaltung geführt. Und wir sehen auch, dass die Juden genau geschafft haben. Das war ein Volk von Leuten, die haben genau arbeiten können. Das hat man ja bei den Bibelabschriften ja genau gleich auch schon gemerkt. Und man sieht auch, dass Gott es gern hat, wenn man es genau nimmt. Jetzt ohne, dass man da kleingläubig und penetrant pingelig ist, aber grundsätzlich ist Gott nicht einer, der ständig sagt, ja, ist nicht so schlimm, ob es da gerade oder ungerade ist. Und ich weiss, das ist nicht jedermanns Sache. Oder auch, wir sind unterschiedlich auch geprägt oder auch von der Persönlichkeit her. Aber darum ist es so gut, wenn wir Leute in diesen Bereich einsetzen, die eben auch das gerne machen und genau sind. Ich denke gerade auch an unsere Buchhaltung, oder? Wenn jetzt unsere Gurte das wir so leger nehmen, das wäre nicht so gut, oder? Sie würden sagen, ach, da fehlt wieder mal ein Beleg. Oder dort die Zahlung von 1'000 Franken, ui, wo ist eigentlich die hergegangen? Keine Ahnung. Ah, Gott ist ja so gnädig, es kommt nicht so drauf an. Ich denke, das gibt Spannungen, oder? Ja, was sind mit diesen 1'000 Franken jetzt? Wo sind die Herren? Das geht nicht. Und darum ist es super, dass wir Leute wie Gordola haben und auch andere, die auch so Sachen können und auch machen. Und ich denke, es ist auch gut, weil das gehört ja Jesus. Alles gut, alle Finanzen, alles Material, das wir haben, das gehört Jesus und wir sollen da Sorge tragen dazu. Dann das Zweite, was sie gemacht hat nach ihrer Rückkehr, sie sind in den Tempel Opfer bringen. Und das erstaunt ja eigentlich nicht, oder? Weil für sie ist das erste Mal, wo sie den Tempel gesehen haben. Die einen, ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich niemand dabei gehabt hat, der den ersten Tempel noch gesehen hat. So alt sind sie wahrscheinlich gleich nicht geworden. Und so sind sie das erste Mal vor dem Tempel gewesen und haben wahrscheinlich wow, das Herz höher geschlagen. Sie haben das erste Mal können Gott Opfer bringen. Was sie vorher nur gehört haben, immer, haben sie jetzt selber können machen. Sie haben 12 Ochsen geopfert, 96 wieder, 77 Lämmer. Und sie haben auch Brandopfer dargebracht. Und beim Brandopfer ist es ja so, dass man das Tier ganz verbrennt, nachdem man es geopfert hat. Bei anderen Opferarten haben wir zum Teil das Fleisch noch gegessen, aber dort haben wir alles verbrannt. Und das Brandopfer verkörpert die volle Hingabe an Gott. Also die Rückkehrer haben das gemacht und sind somit angegangen und haben gesagt, unser Gott, das immer. Brauch uns mit Haut und Haar. Kannst mit uns machen, was willst. Also völlige Hingabe. Und dazu haben sie 12 Böcke als Sündopfer dargebracht. Die 12 Böcke, da ist um die Sühnung gegangen von Sünd. Und zwar 12, für jeden Stamm eins. Ein Bock. Und interessant ist ja, es sind ja nur noch 2 Stämme gewesen eigentlich. Die 10 sind ja eigentlich abgefallen von Gott, aber sie haben gleich 12 Böcke haben sie geopfert. Die Rückkehr unter dem Esra mit diesen Leuten, auch wenn es nicht so mega viel gewesen sind, ist natürlich eine grosse Stärke gewesen für die Kleinnation. Gerade weil so ein fähiger Mann wie der Esra dabei war, der ihnen geholfen hat, auch geistlich wieder wie aufzustehen und die Hand zu nehmen, Gottesdienst, haben sie ja vorher schon gefeiert, aber er hat einfach wieder mehr Kraft reingebracht. Aber 4 Monate, nachdem der Esra dort angekommen ist, ist eine Hiobsbotschaft an ihn herangetreten. Nämlich die führenden Männer sind zum Esra gekommen und haben gesagt, im Esra 9, Vers 1 und 2 lesen wir das. Danach kamen jedoch die führenden Männer zu mir und sagten, das Volk der Israeliten und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern, die im Land leben, ferngehalten. Dies hätten die abscheulichen Praktiken der Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und Amoriter verlangt. Die Israeliten nahmen deren Töchter für sich und ihre Söhne. So wurde die heilige Nachkommenschaft mit den Völkern, die im Lande leben, vermischt. Und die obersten und führenden Männer begingen als Erste diesen Treuebruch. Also am Esra ist berichtet worden, dass Israeliten heidnische Frauen geheiratet haben. Und zwar aus Völkern heraus, die Gräuel begangen haben. Ganz schreckliche Praktiken vollbracht haben. Und das hat ja schon angefangen, eigentlich früher. Zur Zeit der Richter ist ja schon passiert, dass heidnische, also israelitische Männer, heidnische Frauen genommen haben und dann angefangen haben, ihre religiösen Praktiken zu zelebrieren. Sogar der Grosskönig Salomo hat das gemacht und hat die Sünde begangen, obwohl es im Gesetz ganz klar geschrieben war, dass man das nicht darf. Also es ist im Gesetz, wo sie hatten, drin gewesen. Man konnte es nachlesen und das mache ich jetzt auch mit euch. Schlönt euch mal auf, die Bibel, wir haben 2. Mose 34. 2. Mose 34. Lesen wir das mal zusammen, was dort das Volk Israel auch gewusst hat und hat können nachlesen. 2. Mose 34, Vers 12 und 13. Also da sagt Gott im Volk, schnell schauen, ob ich das richtig habe. Ja. Schließt mit den Bewohnern des Landes, in das ihr zieht, auf keinen Fall Verträge ab, damit sie euch nicht zum Stolperstein werden. Reißt stattdessen ihre heidnischen Altäre ein, zertrümmert ihre heiligen Säulen und haut ihre Götzenpfähle um. Und dann noch der Vers 16. Ihr würdet eure Söhne und mit ihren Töchtern verheiraten, die anderen Götter dienen. Und sie würden eure Söhne dann zum Götzendienst verleiten. Also es war ganz klar, das sollen sich fernhalten. Es war verboten, Frauen aus anderen Nationen zu nehmen. Nicht wegen Rassismus, sondern der Grund war ein geistlicher, es war ein Schutzgebot. Schutzgebot, dass diese Leute eben nicht anfangen, auf ihre Götter zu hören und dann von Gott abfallen. Und interessant ist ja, dass wir eigentlich im übertragenen Sinn im Neuen Testament ganz ein ähnliches Gebot haben. Im 2. Korinther 6, 14 sehen wir auch ganz deutlich, dass die Bibel sagt, dass ein gläubiger Mensch nicht eine ungläubige Person heiraten soll. Und zwar einfach auch darum, weil dann in dem wichtigsten Bereich des Lebens keine Einheit möglich ist. Nämlich in der Hingabe an Gott und an Gehorsam gegenüber seinem Willen. Wir dürfen nicht vergessen, dass eine Ehe bedeutet, dass zwei Menschen eins werden. Oder zwei Menschen werden eins. Das ist die tiefstmögliche Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Und wenn jetzt eine Person von dieser Einheit an Jesus glaubt und mit ihm lebt und ihm nachgeht, und eben man wählt dann bewusst eine Person, die eben genau in die andere Richtung geht, weil die Person nicht gläubig ist und somit unter der Machtherrschaft vom Satan steht. Auch wenn es nicht bewusst ist und die Person in die genau in die andere Richtung eigentlich gezogen wird. Es ist mega schwierig, so eine Ehe zu führen. Ich meine, wenn jetzt jemand zum Glauben kommt, in eine Ehe hinein und der andere nicht, dann hat man sie nicht gewählt. Aber wenn man das bewusst wählt, das ist ganz schwierig, wenn man das so hat. Und darum ist wie auch ein Schutz, wo Gott den Gläubigen geben will. Und mich dünkt es, wir sollten da mit unseren Kindern schon früh anfangen, das immer wieder mal so ein bisschen erwähnen. Man muss ja nicht da gerade schon weiss, wie ernst reden, aber einfach, dass sie es immer wieder mal hören. So nebenbei, beiläufig. Und das kann ihnen helfen. Wir haben vor einem Zeit im Unti das Thema ist es gewesen. Und ich bin erstaunt gewesen, wie gewisse das Thema mega weit weg ist, das Grundprinzip. Also wie haben sie es noch nie gehört hätten. Haben sie sicher schon gehört, aber es ist irgendwie überhaupt nicht drin gewesen. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, weil einem Gefühl kommt und einem übermannt und die Verliebtheit. Und dann kommst du noch, es muss aber ein Gläubiger sein, dann wird es ein bisschen spät, oder? Dann ist es schwierig. Und genau das ist eigentlich Israel zum Fallstrick geworden. Und so ist das Volk über Jahrhunderte hinweg von Gott abgefallen, bis schließlich an das schlimme Gericht gekommen ist, das wir ja schon gesehen haben, unter dem Nebukadnezar. Und darum, wegen all dem, hat der Israel ganz heftig reagiert, als er das gehört hat. Also hat ihn fast umgehauen. Es hat wie ein Blitz getroffen, als er das gehört hat. Es war mega schlimm für ihn. Also nicht für ihn persönlich, aber für sein Volk und darum auch für ihn. Er hat sein Kleid verrissen, seine Haare und sein Bart verstrubbelt. Das war ein Ausdruck von tiefer Betroffenheit und von Selbsterniedrigung. Und hat eine Reue ausgedrückt auch über die Sünde. Und er ist dann einfach wie betäubt da gesessen auf dem Boden. Bis es Abend geworden ist, ist er dort gesessen. Nicht mehr gewusst. Weil er gewusst, dass sättige Ehen über kurz oder lang zu Götzendienst führen würden. Und das haben sie ja schon gehabt. Genau darum sind sie ja so gestraft worden und haben so eine schlimme Vernichtung erlebt. Es war eigentlich die schlimmste mögliche Sünde gewesen, dortzumal. Und dann, am Abend, als Abend geworden ist, und er ist immer noch gesessen, und dann ist er geknündelt auf die Knie, hat die Hände aufgelupft, heisst es, zum Herr, und hat angefangen zu beten. Übrigens, ich habe letztens festgestellt, dass das in der Bibel eine ganz normale Gebetshaltung ist, wenn man die Hände aufhebt. Also sogar im Neuen Testament. Also, einfach nur zum Sagen. Wenn das jemand macht zum Beten, das ist völlig biblisch. Und das hat der Esra gemacht. Und darum. Genau. Und in dem Gebet hat der Esra dann seine Erschütterung ausgedrückt über den schlimmen Treuebruch. Er hat das ausgedrückt, er hat auch angesichts von der Vergangenheit von Israel, eben, er hat in der Vergangenheit, es war alles präsent gewesen. und hat es wie Sündgeständnis abgelegt für sein Volk, weil eben sogar Priester und Leviten ja das gemacht haben. Und sogar die eigenen führenden Männer haben angefangen mit dem. Das ist ja verrückt. Und zwar hat der Esra geklagt vor Gott, dass der Kredit über ist, durch dieses sündige Bündnis nur könnte gerettet werden und seine Identität als Volk Gottes behalten könnte, wenn Gott ihnen das würde vergeben. Und er hat ja eigentlich genau gewusst, eigentlich haben sie gar keine Vergebung verdient. Weil sie sind ja kaum aus den Leuten rausgekommen, von dem, was schon war. Und jetzt kommen wir schon wieder mit dem. Und während der Esra so unter Tränen gebetet hat, hat sich eine grosse Menschenmenge um ihn herum versammelt. Männer sind umgestanden, Frauen sind dazugekommen, Kinder sind dazugekommen und die haben sich wie erfassen lassen. Das heisst, die haben alle auch gebrüllt. Und sie haben auch mitbettet. Nein, einfach mitbrüllt heisst es. Und sie haben wieder Ernst von der Lage erkannt. Ich meine, wenn so ein angesehener Mann wie der Esra, also das war für sie wahrscheinlich so ein Mann gewesen, oder? Und wenn der jetzt am Staub hockt und so den ganzen Tag lang fast brüllt, also das hat die erschüttert und plötzlich hat sie gemerkt, was da abgegangen ist. Und das Volk hat angefangen, seine Sünden zu bekennen. Gerade aus der Situation heraus. Gott hat ihnen wieder geschenkt, die Erkenntnis. Und sie haben dann gesagt, sie wollen mit Gott einen neuen Bund schliessen. Und sie wären bereit, die heidnischen Frauen mitsamt dem Kind fortzuschicken. Also sich scheiden zu lassen. Von diesen Frauen. Und sie haben dort den Esra beauftragt, sich dieser Sache anzunehmen. Und der Esra hat das gemacht. Und er hat dann alle Rückkehrer aus ganz Juda, hat er aufgefordert, innerhalb von 3 Tagen auf Jerusalem zu kommen. 3 Tage hatten sie Zeit, um zu kommen. Also man merkt, nur schon die 3 Tage, hätte ich können sagen, in einer Woche. Nein, 3 Tage. Kein Aufschub. Es ist so etwas Wichtiges, es ist so ernst. Und wer nicht kommen würde, der würde verbannt werden aus der Gemeinschaft der Juden. Also wirklich ein grosser Ernst, der da sichtbar worden ist. Und auch wirklich ganz Juda war da beauftragt gewesen. Und innerhalb von 3 Tagen war es auch möglich gewesen, weil es ist ja südlich gewesen, nicht? Wenn es von Norden, von Beersheba oben runter, oder von Dan oben runter, wäre 3 Tage viel zu lang gewesen, aber es war nur noch der Südteil gewesen. Und alles Volk ist gekommen. Die sind gekommen. Und das heisst, sie haben sich alle versammelt auf dem Tempelplatz und sie haben zittert. Einerseits wegen dieser Angelegenheit, weil es so ernst war, aber andererseits auch, weil es geregnet habe. Das stimmt, es hat geregnet. Ja. Ganz einfach, ich meine, das ist noch blöd, oder? Dann bist du dort und hast kein Dach und dann wirst du im Regen. Und ich finde es noch gut, oder? Die haben sich nicht abhalten lassen vom Regen. Ich sagte, ja, wir verschieben es noch einen Tag, bis es hört. Ja, ich meine, heute in der Christenheit ist ja manchmal das Wetter nicht immer so ideal. Wenn es regnet, ist nicht gut, so mit gemeint. Wenn es schön ist, ist es auch nicht so gut gemeint. Also, aber man sollte einfach kommen, egal was für Wetter es ist. Die hat das auch so gemacht. Und dann hat der Esra ihnen Gebot von Gott ganz scharf vor Augen geführt und hat sie aufgefordert, Gott zu ehren, indem sie sein Gebot halten und sich von den ausländischen Frauen trennen. Und das Volk hat eingewilligt. Sie haben gesagt, wir wollen den schweren Weg gehen. Man muss aber auch sehen, meine, es war trotzdem ja nicht der grösste Teil, der das betroffen hat. Aber irgendwie war es wie eine Einheit. Gewesen. Die haben nicht gesagt, ja, das geht jetzt nicht da, es sind nur die paar dort. Sondern das war für sie wie etwas, gewesen, was sie alle betrifft. Weil sie gemerkt haben, dass die einen, wenn sie dann verharren, Probleme können bringen aufs ganze Volk. Darum war es wie etwas, gewesen, was sie alle betroffen hat. Und in Esra 10, könnt ihr, wenn ihr wollt, nachlesen, dort werden alle Ehemänner aufgelistet, die da betroffen waren. Sind. Ist ja krass, oder? Es sind alle aufgelistet, die betroffen waren. Also bis in alle Ewigkeit sind die da erwähnt in Esra 10. Und nur 4 Männer sind erwähnt, namentlich, die sich dem widersetzt haben. Die gesagt haben, das machen wir nicht. Und ich nehme es mal an, die sind dann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden. Jetzt, wenn man das so liest, dann denkt man, ja, ist sicher noch schwierig gewesen und geht weiter zum nächsten Thema. Aber für diese Familien war das eine Katastrophe. Das ist, denke ich, bei einigen hat es auch Kinder dabei gehabt. Es war mega schlimm gewesen. Also man darf es gar nicht durchdenken, was da für Nöte entstanden sind. Oder was nachher, als man dann nachher denkt, ja, wer Gott dann ist und was ist das für ein Gott und so. Aber wir müssen sehen, die Familientragödie, das war so schrecklich gewesen, weil sie also selbst verschuldet waren. Es war ihre Entscheidung, das zu machen. Sie haben Gottes Gebot gebrochen. Und jetzt mussten sie Konsequenzen tragen. Und die Konsequenz war immer noch weniger schlimm gewesen als das Gericht, wo 586 vor Christus über Jerusalem und Israel gebrochen ist, wo alles zerstört worden ist und so viele Menschen umgebracht worden sind. Also es war immer noch weniger schlimm gewesen. Aber wir müssen sehen, es war selbstverschuldetes Leid gewesen. Also auch ihr Ungehorsam gegen Gott war eigentlich der Anfang von dieser Tragödie. Aber es ist wie nicht anders gegangen, weil Israel so in Gefahr gestanden ist, von neuem geistlich von Gott abzufaulen und in Götzendienst zu fallen. Ich meine, beides ist, wenn es jetzt geblieben wäre, wäre die grössere Not gewesen, als jetzt entstanden ist. Und in unserem Verständnis ist natürlich die Not ist unglaublich schwer. Und jetzt dürfen wir ja nicht ableiten, weil das hier so war, ah, jetzt im Neuen Testament, darum kann man jetzt wegen dem und dem auch scheiden. Also die Ableitung, die können wir nicht so machen. Wir müssen im Neuen Testament schauen, was das Neue Testament sagt. Das ist einfach noch wichtig. Aber so haben sie sich können als Volk, als das Volk erhalten, das Gott geweiht war. Also das geweihte, abgesonderte Volk. Es hat also die Rückkehr vom Esra gebraucht, dem hingegebenen Bibellehrer, dass er das junge Pflänzli können wie bewahren und hat wieder eine gesunde Wurzeln bekommen. Denkt, das Buch vom Esra, das soll uns eine Hilfe sein, dass wir das Gebot von Gott wirklich ernst nehmen. Oder es ist immer einmal so da, man liest es und denkt, ja, ja. Aber es ist so unaufdringlich, aber wir sollen es ernst nehmen. Und wir sollen immer wieder neu, ich glaube, das muss man immer wieder neu lernen, nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter. Das ist etwas, was man nicht einfach mal hat und dann haben wir es. Immer wieder neu auch Täter sein. Wo Menschen das langfristig tun, immer wieder Täter werden, der kann etwas Grosses anwachsen. Ich möchte es nochmal sagen. Wo Menschen das langfristig tun, Täter sein vom Wort Gottes. Täter sein vom Wort Gottes. Dort kann etwas Grosses anwachsen. Und wo Menschen das gar nicht tun, dort bauen sie es aus auf Sand. Und es wird früher oder später zusammengehen. Genau. Und was auch noch eine Ermutigung ist, wir sehen ja, das Buch Esra fängt an, Israel liegt in Schutt und Asche, der Tempel liegt in Schutt und Asche, Israel gefangen in Persien. Und am Schluss von dem Esra-Buch, das Volk ist zurück, der Tempel steht, Gottesdienst ist wieder in Betrieb, der Esra hat geholfen, wieder eine innere Stärke, geistliche Stärke zu bringen. Also wir sehen, wie Gott ist einer, der kann aus hoffnungslosen Fällen, auch heute noch, hoffnungslose Fälle kann wieder zum Aufblühen bringen. Er kann sie erneuern, auch Menschen. Und das soll auch uns Mut machen, auch wenn wir Leute vielleicht in unserem Umfeld haben. Was einfach nötig ist, es braucht eine radikale Umkehr zu Gott. Und dass dann die Person wirklich ganz, ganz in Sacht macht. Und dann kann ein Mensch wieder ein bisschen körperlich aufblühen. In 4 Wochen schauen wir ein bisschen das Leben rein von Nehemia. Und das freut mich besonders. Ich finde Nehemia eine spezielle Persönlichkeit. Er war ganz ein starker Führer, ein total fähiger Mann, ein Machertyp. Und gleichzeitig hat er immer gewusst, ich bin völlig abhängig von Gott. Das werden wir sehen. Und das ist eine Hammerkombination. Also das ist enorm Dynamit beinhaltet das. Und das werden wir dann sehen. Und da steht schon der erste Baustein der Mauer, den Nehemia dann aufgebaut hat. Das schauen wir dann an in 4 Wochen. Genau. Gut, dann singen wir doch das nächste Lied.